Alleine bin ich mit mir selber in schlechter Gesellschaft. Ich kann mit Alkohol schlechte Gefühle umwandeln in gute. Ich habe nie daran gedacht, dass ich selber aktiv sein müsse, um trocken oder clean zu bleiben.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
So, dann herzlich willkommen zur ersten Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast im neuen Jahr 2022. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind auch alle gut in dieses neue Jahr gekommen. Möglicherweise oder wahrscheinlich, so ist ja nun mal der Brauch, Corona hin oder her mit einem Glas Sekt in der Hand. Das muss aber nicht sein. Und unser heutiger Studiogast ist jemand, der genau weiß, was es bedeutet, wenn man da vielleicht auch etwas zu viel davon hatte. Aber der hat eine ganz besonders starke Geschichte zu erzählen und ist jetzt ein Vorbild in der Selbsthilfe hier in Potsdam. Herzlich willkommen, Götz. Ich freue mich, dass du bei uns bist.
Dankeschön, Oliver, für die Einladung.
Gerne, gerne. Ja, ich finde es ja immer wieder auch wirklich beeindruckend, wenn man mit Menschen spricht, auch der Suchtselbsthilfe, denn das ist ja eigentlich so auch eine der ältesten, darauf kommen wir ja noch, Selbsthilfeformen überhaupt, wo Menschen gesagt haben, okay, lass es uns zusammen diesen schweren Weg gehen, denn alleine ist es noch schwerer, ja, also wo sich erste Gruppen getroffen haben, damals in Amerika, da kommen wir gleich noch zu. Und bei jedem gibt es dann so, sagen die ja immer so, diesen Tiefpunkt und auch den Punkt der Erkenntnis. Vorher hat man das immer beschönigt, naja, alle trinken und mein Gott. Und irgendwann kommt doch so der Punkt, und das ist ja der Beginn dann auch der, ja, Läuterung oder wie auch immer, ne, wo man sagt, wow, also da lag ich jetzt wirklich mal im Dreck und habe gesagt, scheiße, so geht's nicht weiter. Entschuldigung für dieses Wort. Was war denn dein Tiefpunkt?
Ja, mein Tiefpunkt, also tiefer ging's aus meiner Sicht tatsächlich nicht mehr. Ich war in Berlin auf der Straße, habe einen Pappbecher durch die Welt gegangen, habe in der Sparkasse gesessen und habe die Leute, die gerade Geld abgehoben haben, um Geld angeschnorrt, habe Fahrkarten verkauft, gebrauchte von der BVG, von der S-Bahn, wie auch immer, kennt man ja. Eventuell der eine oder andere, der im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs ist. Ja, so habe Flaschen gesammelt, auf bzw. unter Parkbänken übernachtet, etc.
Also obdachlos im wahrsten Sinne des Wortes. Du hattest nichts mehr.
Ja.
Und hast das bisschen Geld, was du eingenommen hast, wahrscheinlich dann wieder in Alkohol investiert.
Das wurde alles reinvestiert.
Ja. Reinvestiert, ja. Und wann war der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss, ich muss was ändern?
Der Punkt war, als ich mitbekam, als ich realisiert habe, dass ich mit meinem Kopf, mit meinem eigenen Willen mich dahin getrunken hatte, wo ich gerade war. Das war auf einem Berliner U-Bahnhof. In der einen Hand ein Bier, in der anderen Hand einen Joint.
Und du bist so eingeschlafen?
Na, so ungefähr. Nicht ganz, aber.
Ja. Und das war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt will ich das nicht mehr. Oder wie?
Ich hatte von mir und von dem Leben die Schnauze voll. Ja. Ich habe erkannt, dass nicht der Staat und nicht Verwandte oder Arbeitgeber oder Freunde für meinen Zustand verantwortlich waren, sondern ich selbst.
Du hast wahrscheinlich vorher immer denen die Schuld gegeben und das ist immer ein guter Grund zu trinken dann auch, ne?
Genau.
Wahrscheinlich, also in die Opferrolle zu gehen. Jetzt bist du also in die aktive Rolle gegangen. Was hast du dann gemacht? Aufgestanden und wo bist du dann hingegangen?
Sehr interessant, meine Hausärztin kam vorbei und begrüßte mich und fragte, was ich dort machen würde. Mhm. Und das war für mich also eine ausgesprochen peinliche Situation. Wir waren Dudes-Freunde mittlerweile. Sie hat mich seit mehreren Jahrzehnten behandelt und sie fragte mich, was das dann da solle, was ich da tun würde und ob das denn so richtig wäre. Mhm. So. Und sie fragte mich dann, ob ich raus wolle. Und wie gesagt, ich hatte also einige Tage vorher die Erkenntnis gewinnen dürfen, dass ich derjenige bin, der sich da hingetrunken hatte und ich wollte da nur noch raus. Und in dieser Situation konnte ich ihr folgen.
Also es kam wie gerufen, könnte man jetzt sagen, Zufall oder Schicksal, egal, aber es war genau der richtige Moment, oder?
Ja, ich würde sowas in der Richtung, würde ich schon sagen, ja, genau. Ja, es war der richtige Zeitpunkt. Sie war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
Ja, du hättest wahrscheinlich Wochen vorher sie abgewiesen, gesagt, hier, ne, Quatsch nicht, weiter geht's.
Wahrscheinlich hätte ihr auch noch die Schuld gegeben dafür. Du bist doch daran schuld, das und so weiter. Ja,
ja. Ja, wahrscheinlich.
Mit Sicherheit.
Ja. Und wie ging's dann weiter?
Ja, sie hat mir am selben Abend einen Platz in einer Entgiftung besorgt, außerhalb von Berlin. Mhm. Und ich bin dort mit dem Rettungsdienst hingebracht worden. Und ja, am nächsten Tag dann, zwar mit medikamentöser Unterstützung, aber in jedem Fall ohne Alkohol und Drogen aufgewacht.
Ja. Und da sagen ja dann viele, da beginnt die schlimmste Zeit, ne? Weil der Entzug dann da ist. Der Körper will ja.
Ja.
So, das Verlangen ist da nach Alkohol. Ich glaube, es gibt dann so Opiate oder so Beruhigungsmittel, aber das reicht in der Regel nicht, ne?
Es gibt Mittel, die körperlichen Erscheinungen während eines Entzugs abmildern, genau. Ja. Mhm. Die kann man bekommen, muss man aber nicht, je nachdem, ob man jetzt gefährdet ist, zum Beispiel einen epileptischen Anfall oder sowas zu erleiden. Ansonsten gibt es auch Mittel, die den Suchtdruck als solches abmildern können. Mhm. Ja, solche Dinge kann man bekommen, das ist aber nicht immer, das ist nicht die Regel. So ein Entzug dauert zwischen 7 und 21 Tagen, je nach Schwere. Bei mir waren es 21 Tage, weil bei mir noch Drogenkonsum dazu kam. Mhm. Und ich Gott sei Dank einen Therapieplatz bekommen konnte in dieser Zeit, wo ich dann gleich im Anschluss hingegangen bin.
Mhm. Okay, und diese 3 Wochen waren aber trotzdem hart, auch trotz der Mittel, nehme ich mal an. Oder wie hast du diesen Entzug?
Die waren sehr hart, ja. Es war teilweise so, dass ich mein Kopfkissen als Punching Ball benutzen musste, um loszulassen. Ja.
Naja, glaube ich. Das ist ja einfach eine Riesenumstellung. Ne? Du hast es aber geschafft, diese 3 Wochen. Dann warst du in der Therapie. Wie lange zog sich das noch ein bisschen hin? Das war auch eine Verhaltenstherapie wahrscheinlich, ne? Wo alles nochmal aufgearbeitet wurde. Warum trinke ich überhaupt? Was sind die Gründe? Oder wie war das?
Im Krankenhaus direkt geht es erstmal nur um die medizinische Seite. Mhm. Ja. Körper stabilisieren und erstmal frei machen vom Suchtmittel. Und anschließend ging es für mich in eine etwas längere Therapie. Mhm. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Kurzzeittherapien, es gibt Entwöhnungsbehandlungen, 3 bis 4 Monate, die man eventuell auch noch verlängern kann. Für mich wurde das nicht mehr bewilligt. Ich war ein sogenannter hoffnungsloser Fall. Der Chefarzt sagte mir damals, Herr B., für Sie gibt es sowas nicht mehr. Sie trinken sowieso wieder.
Wahnsinn, die haben sich als hoffnungslosen Fall eingestuft. Also wie kann das denn sein? Das muss ich auch sagen. Aber möglicherweise hat das dann Ehrgeiz angestachelt, oder?
Naja, bei über 30 Entgiftungen und bereits 4 Therapien in diesen wunderbaren Kliniken, die wie Hotels geführt werden, ja. Da...
Die Rückfallquote war denen zu groß. Du hattest sowas schon.
Ja, genau. Jedes Mal wieder getrunken.
Was war denn jetzt anders?
Naja, jetzt gab es die Möglichkeit für mich, ich wollte eine Therapie machen und der Chefarzt bot mir an, in ein Wohnheim für mehrfach geschädigte Abhängigkeitserkrankte zu ziehen. Mhm. Und das war insofern auch günstig, als dass ich gar keine andere Perspektive mehr hatte. Ich fragte den Arzt, wenn ich das nicht wolle, ja, was denn dann passieren würde? Na, er würde mich dann entlassen. Mhm. Ich sage, na, wo soll ich denn hin? Und er fragte mich dann, na, wo sind Sie denn hergekommen? Mhm. Und das war dann ganz klar, das wäre dann der U-Bahnhof gewesen oder die Sparkasse.
Und dann wäre das wahrscheinlich wieder von vorne losgegangen.
Genau. Und so hatte ich aber die Möglichkeit, tatsächlich völlig neu anzufangen und auch weit weg von der Szene. Mhm. Und ja.
Was hat dir denn geholfen? Mit welchen Mitteln, Mechanismen? Hast du es diesmal geschafft? Bist nicht rückfällig geworden? Und wie hast du da die Selbsthilfe kennengelernt?
Ja, also mehrere Punkte. Also die Therapie hat im Ganzen 3,5 Jahre gedauert, wovon 1,5 Jahre stationär direkt in der Wohneinrichtung waren, von wo ich eben erzählt habe. Dort gab es eine 24-Stunden-Betreuung. Und während dieser Zeit habe ich... Ich kannte bereits die Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker in Berlin und konnte nach einer gewissen Zeit der Stabilisierung auch zum ersten Mal wieder in eine Gruppe gehen. Mhm. Habe das gemacht und von da an regelmäßig, erst monatlich, später dann auch 14-tägig, dass ich wieder angefangen habe, Gruppen zu besuchen. Ja. Mhm. Und beides, sowohl die therapeutische Wohneinrichtung als auch der Besuch der Selbsthilfegruppen, haben mir dann dazu verholfen, dass ich langsam wieder in ein normales Leben zurückkehren konnte.
Haben dich stabilisiert. Aber trotzdem war doch bestimmt auch immer mal der Druck da, oder? Und der Gedanke an einen Rückfall, oder nicht? Muss er?
Jahrelang.
Ja. Und wie hast du das dann geschafft diesmal? Was war denn da anders?
Ich habe mich zum ersten Mal in meinem Leben selber festgekettet. Mhm. Früher habe ich mich gehen lassen. Ich habe nie die Notwendigkeit gesehen, dass ich selbst für mich etwas tun müsse. Ich habe nie daran gedacht, dass ich selber aktiv sein müsse, um trocken oder clean zu bleiben. Ich habe immer gedacht, ich werde geheilt. Mhm. So. Ich dachte, ich bekomme eine Pille oder jetzt machst du hier Therapie und dann alles ist gut, alles
so
ist
schön. So bequem sollte es sein, ne?
Ja, ne? So, ja. Ja. Und der Arzt gibt mir eine Spritze und alles ist gut. Und das ist eben im Fall der Sucht nicht der Fall, sondern es geht um eine Änderung des Denkens, des Handelns und des Fühlens. Und das schafft nur derjenige selber in sich drin.
Ja.
Das ist keine Geschichte, die Naja, doch schon. Also man muss sie erlernen und man braucht dabei Hilfe und Unterstützung. Ja. Mhm,
klar.
Aber das ist keine Pille, die ich schlucke und dann ist wieder alles gut. So wie eine Kopfschmerztablette oder so funktioniert das nicht.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Viele sagen ja, Betroffene, dass sie im Grunde von Tag zu Tag denken. Die planen jetzt nicht nächstes Jahr. Die sagen, ich muss doch jeden Tag. Das ist für mich eine Herausforderung.
Also das kann ich auch sagen jetzt, auch heute noch, dass ich, also heute geht es nicht mehr um den Suchtgedanken oder körperliches Unwohlsein, weil ich keinen Stoff habe, sondern es geht einfach Tag für Tag darum, dass ich die richtigen Dinge tue und mich bei der Stange halte.
Auch den Tag strukturiere, ne? Bewusst gestalte, nicht so mich treiben lasse wahrscheinlich oder so.
Genau, ja. Genau, also es fängt früh morgens an, ja. Mit gewissen Ritualen, ja. Manch einer betreibt Sport wieder, andere meditieren. Manche lesen in Selbsthilfefachbüchern, wie auch immer. Also das ist sehr unterschiedlich, aber die allermeisten beginnen ihren Tag, indem sie sich auch auf den Tag ausrichten und ihre mentalen Kräfte bündeln, um nicht am Ziel vorbeizuschlittern. Es zählt schließlich jeder Tag.
Was machst du? Wie beginnst du deinen Tag?
Ja, ich würde sagen mit Besinnung und Meditation.
Mhm. Ja. Das ist auch schon mal ein guter Start.
Ja.
Du bist ja jetzt auch beruflich und stehst wieder hier im Leben. Hast du aufarbeiten können, was hat dich überhaupt so weit gebracht, dass es zu dieser Park- oder U-Bahn-Bank-Situation kam? Also du hast ja irgendwann angefangen, wie alle wahrscheinlich mal als Jugendlicher in Kontakt mit Alkohol zu bekommen. Ne? Ist klar, haben wir alle. Aber warum ist es denn bei dir in diese Richtung so entglitten? Hast du das für dich selber mal feststellen können?
Jein, ja, doch, habe ich. Ist ein bisschen schwierig, darauf zu antworten, muss ich mal sagen. Für mich war folgende Situation ausschlaggebend. Ich habe festgestellt, dass ich mit Alkohol meine Gefühle verändern kann. Mhm. Ich kann mit Alkohol schlechte Gefühle umwandeln in gute.
Okay.
Oder in vermeintlich gute.
Auch Ängste, ne?
Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja, Ängste, Bedrängnis.
Druck, Stress, ne?
Ja, genau. Und bei mir war es auf der Konfirmation. Ich habe festgestellt, also zur Konfirmation, man kommt ins Erwachsenenalter, ne? Andere auch bei der Jugendweihe zum Beispiel. Und man bekommt das erste Mal von den Erwachsenen ja anerkennendes Schulterklopfen, man bekommt etwas zu trinken, man stößt mit allen Leuten an. Und ich merkte, dass ein innerer Druck von mir abfiel. Mhm. Dieser innere Druck, heute weiß ich das, ist entstanden durch körperliche Gewalt. Ja, die ich also erfahren hatte als Kind. Und ich habe in dem Moment mitbekommen, dass ich diese Dinge, die damals passiert waren, überdecken kann. Mhm. Und ich meine Leistung steigern konnte und für einen Jugendlichen normales Leben wieder führen konnte.
Genau. Mhm. Ja. Du hast also vom ersten Moment an den Alkohol als sehr positiv wahrgenommen, als dein Freund, der dir helfen kann, das, was dich bedrängt hat, vorher zu mildern. Ne? Das war wahrscheinlich die Eintrittskarte. Und dann wurde immer mehr die Dosis logischerweise erhöht, um die Wirkung zu behalten. Ne?
Richtig, das war in den ersten Jahren, ging das noch sehr schleichend. Aber bereits nach einem Jahr habe ich also regelmäßig nach der Schule getrunken, nach 3 Jahren habe ich eine Lehre angefangen auf dem Bau und durch das vorher Erfahrene, durch den Alkohol, konnte ich dort gleich mittrinken und war dann auch gleich bei den Kollegen anerkannt. Und so ging das weiter. Gut trainiert, dann später in die Bundeswehr und mit den Vorgesetzten, die sich auch darüber freuten, dass sie, naja.
Ist klar. Dadurch hast du dich als normal wahrscheinlich wahrgenommen, weil das sind ja Bauarmee, das sind ja immer so typisch männliche Gefilde, ne, wo eben viel getrunken wird. Da fielst du gar nicht auf.
Nein, im Gegenteil. Ja. Im Gegenteil, ich passte da gut rein.
Ja. Und dann ging das auch nach der Armeezeit wahrscheinlich weiter, noch erstmal in deinem Berufsfeld wegen, ne?
Naja, während der Armeezeit habe ich einen Wehrdienstunfall erlitten. Da konnte ich nicht mehr zurück auf den Bau. Mhm. Und das hat es mir noch mal schwerer gemacht, nach der Armee neu zu starten. Ich bin dann in ein Loch gefallen. Schwere Depression, würde ich heute sagen. Damals hat das niemand erkannt. Mhm. Und die habe ich ausgefüllt oder versucht zu kompensieren mit Alkohol und Drogen.
Mhm. Und was ist dann eigentlich passiert, um diesen Bogen noch zu spannen zu unserer Eingangsgeschichte, bis du dann auf der Straße gelandet hast? Also, dass du dann sogar deine Wohnung verloren hast?
Ich habe in den Jahren, bis ich auf der Straße war, immer wieder versucht, neu zu starten, neu anzufangen und eine Arbeit zu finden. Habe auch die eine oder andere Beziehung versucht aufzubauen, war in unterschiedlichen Städten in Brandenburg unterwegs und habe auch in Bayern gearbeitet zwischendurch. Das war eine relativ gute Zeit, aber ich bin immer wieder über mich selber gestolpert. Immer wieder habe ich viel getrunken. Ich habe irgendwann festgestellt, das ist zu viel, Götz. Du musst was verändern, hör auf. Ich bin Vater geworden in dieser Zeit. Für meine Tochter, für die Partnerschaft, für die Familie wollte ich aufhören, aber ich war zu tief drin. Ich bin immer wieder zurückgefallen, immer wieder habe ich zugeschlagen, quasi in Sachen Alkohol und konnte meine Finger nicht von dem Zeug lassen. Und man würde heute, oder viele haben gesagt, der Mann ist schwach, der ist unzuverlässig, den kann man nicht gebrauchen. Bis hin tatsächlich dann dazu, dass der Arzt gesagt hat, sie trinken sowieso wieder.
Und das hat dann wahrscheinlich auch mal deinen Ehrgeiz angestachelt. Ich nehme an, die Partnerschaften sind auch daran gescheitert. Denn häufig ist ja so, die Frauen sind sehr geduldig, aber irgendwann ist das immer so ein Punkt, wo sie sagen, also entweder machst du jetzt eine Therapie oder ich bin weg. Ne? Hört man oft immer solche Geschichten.
Ja.
Und so hast du deine Familie dann verloren, vermutlich dann.
So habe ich immer wieder, also vor allen Dingen meine Familie verloren. So habe ich aber auch andere Partnerschaften kaputt bekommen. Auf dieselbe Art und Weise auch Arbeitsstellen verloren.
Ja.
Bis hin zu, ja.
Wohnungsverlust. Das ist dann so eine Spirale, die dann irgendwann bis zum Tiefpunkt halt führt. Den hast du durchschritten, erfolgreich, ohne Rückfall, seit 9 Jahren. Wie gesagt, jetzt auch im Beruf. Darf ich sagen, Busfahrer, also stehst im Leben. Und dir hat natürlich auch die Selbsthilfe geholfen. Und zwar bist du bei den Anonymen Alkoholikern, AA. Es gibt ja viele Sucht-Selbsthilfegruppen. Erklär doch mal unseren Hörern vielleicht kurz, die Frage wirst du oft schon gestellt bekommen haben, was ist denn der Unterschied zu den anderen Sucht-Selbsthilfegruppen? Was macht denn die Anonymen Alkoholiker besonders aus?
Oh, ob sie etwas Besonderes sind, weiß ich nicht. Sie sind für mich etwas Besonderes. Das in jedem Fall. Ich denke, Selbsthilfe ist gleichberechtigt, egal zu welcher Selbsthilfegruppe ich gehe oder gehöre. Für mich waren es die anonymen Alkoholiker. Die haben mich angesprochen. Das Programm hat mich angesprochen. Die Gemeinschaft hat mich angesprochen. Die Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen, die Freiheiten, die ich dort habe, zum Beispiel, dass ich nicht kontrolliert werde, dass der Eintritt ist ich bin anonym. Ich bin anonym, wenn ich dort bin und nicht nur nach außen hin, ja, sondern in der Anfangszeit auch nach innen. Natürlich, wenn man längere Zeit da ist, dann kennt man sich, dann hat man Telefonnummern, weiß, wie derjenige heißt, was er arbeitet, selbstverständlich. Aber, und das ist auch ein Magnet für viele bekannte Menschen, dass sie nicht befürchten müssen, als Aushängeschild benutzt zu werden, zum Beispiel.
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, Anonymität waren eigentlich auch andere Sucht-Selbsthilfegruppen. Die anonymen Alkoholiker haben aber natürlich auch eine spezielle Programmatik. Also es gibt dieses Schritte- oder Stufenprogramm. Ist das etwas, du kannst es gleich auch nochmal erläutern, etwas, was dir auch geholfen hat, weil es natürlich auch eine mehr Struktur ist, als wenn man sagt, ich treffe mich jetzt nur mit Selbstbetroffenen und wir reden halt einmal die Woche über unsere Suchterkrankung. Sondern das ist ja schon noch ein bisschen mehr bei den AA.
Ja. Also zum einen, das macht jeder Suchtkranke durch, der trocken oder clean werden möchte. Es gibt diesen Tiefpunkt. Der ist für jeden wichtig, um für sich selber zu erkennen, ich kann nicht mehr. Ich bin nicht mehr in der Lage, aus mir selbst heraus diese Situation zu verändern. Ich brauche Hilfe. Und in dieser Situation gehen die Menschen zum Arzt oder ins Krankenhaus, um zu entgiften. Und zeitgleich ist genau das der Schritt der Kapitulation bei den anonymen Alkoholikern, dass ich für mich erkenne, dass ich dem Alkohol oder meinem Suchtmittel gegenüber machtlos bin. Ich bin meiner Handlungsweise gegenüber machtlos. Mhm. Ich bin den Gedanken an Alkohol gegenüber machtlos, die in meinem Kopf sind. Und ich bin dem Craving, dem Suchtdruck, dem körperlichen Suchtdruck gegenüber völlig machtlos ausgeliefert. Mhm. Und das ist der Punkt, wo die Menschen meistens dann die Chance auch nutzen, um ihr Leben zu verändern.
Das ist so der erste Stufe oder was, ja?
Das ist der erste Schritt, den jeder vollziehen muss, wenn er sein Leben verändern will. ja, wenn er da raus will. Ich muss begreifen, dass alles das, was ich denke, sage, mache, das alles mit meiner Sucht zusammenhängt, mit meinem Konsum zusammenhängt. Und ich muss begreifen, dass das so nicht weitergeht. Und ich muss begreifen, dass ich das ohne Hilfe nicht schaffe. Aha. Und das ist dann meistens der Punkt, wo die Menschen dann sagen, nach 10 oder 20 Jahren Abhängigkeit und unzähligen Versuchen aufzuhören, dass sie sagen, okay, ich hole mir jetzt Hilfe. Zum Beispiel in der Selbsthilfe.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Kannst du kurz skizzieren? Du hast auch das Buch mitgebracht, das ihr bei euch habt. Was jetzt das Besondere ausmacht an den AA, an den anonymen Alkoholikern. Das ist ja in den USA entstanden damals, ich glaube 1935. Ne? Und dann auch zu uns gekommen hier nach Europa. Und warum hilft dir gerade das eben so besonders? Es gibt ja auch andere Selbsthilfegruppen.
Wir haben bei den anonymen Alkoholikern quasi eine Anleitung, wie wir aus unserer Misere wieder rauskommen. Mhm. Also es gibt viele unterschiedliche therapeutische Programme und hilfreiche Tricks und Kniffe tiefenpsychologischer oder auch verhaltenstherapeutischer Art. Bei den anonymen Alkoholikern sind es 12 einfache, kurze Schritte, die ich anwende, um schlicht und ergreifend mich selbst und mein Leben, meine Handlungsweise zu verändern. Ich habe einige Therapien hinter mir, die waren auch alle hilfreich, aber tatsächlich schließlich und endlich trocken geblieben bin ich mit dem Programm von den anonymen Alkoholikern. Genau.
Und vielleicht kannst du das uns jetzt mal ein bisschen erläutern, weil es ist ja für dich eben der Schlüsselmoment, der dir so sehr geholfen hat und vielleicht ja auch dem einen oder anderen Hörer, der das jetzt hört. Also in aller Kürze, muss man das täglich anwenden, die 12 Schritte, oder wie läuft das?
Ja, also was ich eben schon sagte, der erste Schritt, den wir vollziehen müssen, den jeder Suchtkranke vollziehen muss, ist der Schritt, ich kann nicht mehr.
Die Erkenntnis.
Ich kann nicht mehr. Die Selbsterkenntnis, die persönliche Kapitulation vor dem Suchtmittel. Aha. Der zweite Schritt ist der, dass ich anerkenne, dass wenn ich Hilfe annehme, dass es mir dann gelingt, mein Leben zu verändern. Der zweite Schritt heißt, bezieht sich hierbei auf eine höhere Macht, auf eine stärkere Kraft, auf jemanden, der stärker ist als ich, der mir dabei hilft, wieder zu gesunden. Ja? Im dritten Schritt erkläre ich meine Bereitschaft, nicht mehr selbst derjenige zu sein, der handelt, sondern sich helfen zu lassen. Zum Beispiel von der Gruppe. Mhm. Ja? Im vierten Schritt beschaue ich mir mein bisheriges Leben, die Dinge, die mir widerfahren sind, als auch die Dinge, die ich selbst gemacht habe, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ich mache eine Form von Inventur, was aber nicht heißt, dass ich nur die schlechten Dinge aufzähle, sondern auch natürlich auch die guten. Mhm. Im fünften Schritt spreche ich mit einer Person meines Vertrauens darüber. Die Person meines Vertrauens wird mich dabei unterstützen, zu erkennen, wie ich in gewisse Situationen geraten bin. Dann kann ich versuchen, in den nächsten beiden Schritten kann ich dann versuchen, diese Dinge zu ändern oder auch abzulegen. Mhm. Auch das gelingt den meisten Menschen nicht aus sich selbst heraus, sondern sie benötigen hierbei ebenfalls Unterstützung. Einige meditieren, wieder andere machen Yoga, Sport und so weiter. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. In AA sprechen wir unter anderem also auch von Gebet und Meditation. Aber auch hier sind die Wege natürlich unterschiedlich und jeder muss für sich selber herausfinden, was seiner Ideologie, seinen Gedankenmustern am nächsten kommt. Die nächsten Schritte sind die, dass wir uns angucken, wem habe ich Schaden zugefügt? Ja, habe ich Schulden? Ja, habe ich jemanden vor den Kopf gestoßen? Muss ich etwas wieder gut machen? Oder reicht es eventuell an der einen oder anderen Stelle, mich zu entschuldigen? Mhm. Ja, muss ich aber eventuell mit jemandem über etwas reden? Muss ich etwas klarstellen? Ja, ganz wichtig hierbei natürlich also Familie, Schulden, Arbeitgeber. Ja. Natürlich, wenn es sich hierbei auch um illegale Drogen handelt, dann ist es fraglich, ob ich zu meinem Dealer hingehen sollte, um ihm die das Geld, um was, das ich ihm beschissen habe, wiederzugeben. Ich glaube, der wird nicht amused sein, mich zu sehen.
Ja.
Solche Dinge sollte ich vielleicht bleiben lassen. Ja. Aber es gibt auch hier immer noch die Möglichkeit, dass man sich auch eine Rechtsberatung holt und einfach mal fragt, du pass mal auf, das und das und das ist passiert und das habe ich, was kann ich tun?
Also man geht sein Leben durch,
genau.
Positiv, negativ. Ja. Du hast das jetzt alles auch aus dem Kopf so aufgesagt. Also beschäftigst du dich täglich damit, mit diesen Stufen und Schritten? Ist das immer präsent für dich?
Es ist die neue Lebensweise.
Ja.
Ja, es ist die neue Lebensweise, dass ich täglich gucke, das, was ich in diesen Schritten gelernt habe, dass ich täglich gucke, ist der Tag heute gut gelaufen? Habe ich meine Arbeit soweit gut hinbekommen? Hätte ich heute etwas besser machen müssen? Habe ich Fehler begangen? Muss ich mich eventuell bei jemandem entschuldigen?
Das machst du jeden Abend, das sind so Rituale auch.
Dann. Das ist das Ergebnis des Programms, genau. Dass ich also einfach gucke, dass ich Bilanz ziehe, dass ich mir jeden Tag ein paar Minuten nehme, um zu gucken, war das heute ein guter Tag oder wäre er verbesserungswürdig?
Mhm. Ja. Ist doch wunderbar, dass du in deinem Fall mit den anonymen Alkoholikern genau das für dich passende Programm gefunden hast. Es gibt bestimmt sicher Menschen, die gesagt haben, habe ich probiert, ich habe jetzt eine andere Gruppe gefunden oder wie auch immer, aber für dich war es das Ideale. Du hast dann in Potsdam jetzt auch, da gab es einen Neustart, eine Neugründung hier bei uns im Seekitz Potsdam, die Gruppe wieder neu aufgebaut, die du jetzt auch leitest. Ihr trefft euch einmal wöchentlich, immer am Montag. Ich glaube, der Montag ist auch immer so ein guter Tag. Da geht es ja nochmal darum, dass für viele nochmal so gut dann das Wochenende zu überstehen, oder? Weil da sind ja auch immer so Triggerpunkte manchmal, um rückfällig zu werden.
Ja, also das ist, der Wochenbeginn ist ein sehr wichtiger Tag. Die Wochenmitte wiederum ist auch sehr wichtig. Und auch das Wochenende ist immer sehr wichtig, dass man immer wieder Haltepunkte hat, Oasen, wo man kurz ausruhen kann, wo man neue Kraft tanken kann, indem man die Freunde sieht, indem man sich miteinander austauscht. Hey, wie ist es bei dir gelaufen? Und wie sind deine Pläne? Also das ist ganz wichtig. Gerade der Montag ist auch wichtig. Der Samstag und der Sonntag liegt davor. Für viele freitags, wenn sie nach Hause kommen von der Arbeit und manchmal nicht wissen, was sie machen sollen, ist das auch schwierig. Wenn dann das Wochenende vorbei ist, suchtmittelfrei, ja, und sie können in die neue Woche starten, sind sie immer froh, wenn sie einen Punkt haben, wo sie nochmal mit ihren Leuten zusammenkommen können und nochmal Resümee ziehen können.
Das ist der Montagabend hier bei euch zum Beispiel, ne? Ja. Besuchst du auch noch andere Gruppen oder triffst du dich in der Woche auch noch mit anderen?
Es gibt die Möglichkeit in Berlin-Brandenburg täglich eine Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker zu besuchen. An manchen Tagen auch mehrere, wenn man das möchte.
Was ich auch ganz toll finde, wir hatten ja jetzt diese Corona-Zeit, diese Pandemie, die uns ja auch weiter beschäftigt. Und im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 war ja erstmal alles radikal zu. Auch Selbsthilfegruppen durften sich nicht treffen. Da sind dann viele natürlich umgeschwenkt auf die digitalen Möglichkeiten, also Videokonferenzen, ne? Das habt ihr auch gemacht. Und ich finde es ganz toll, ihr habt euch da auch wunderbar unterstützt. Denn nicht jeder hatte ja einen Laptop oder einen Internetzugang oder wie auch immer. Und da habt ihr euch wirklich alle sehr gut unterstützt, damit jeder teilhaben konnte, ne?
Ja, das ist richtig. Wir haben uns bemüht, auf unterschiedlichen Plattformen Gruppen anzubieten, sowohl als auf WhatsApp, als auch über Signal oder Telegram, als auch zum Beispiel auf Skype oder Zoom. Haben wir also versucht, auch Telefonmeetings konnten also installiert werden. Und so haben wir versucht, die Selbsthilfe so schnell wie möglich auf die digitale Ebene zu
Ja, und vor allem wieder wirklich Selbsthilfe. Ihr habt selber das Schicksal in die Hand genommen und nicht gewartet, bis irgendeiner vorbeikommt, ne, sondern habt gesagt, nee, wir müssen jetzt machen. Denn ich nehme mal an, es ist ja auch erwiesen durch Zahlen, die Pandemie war natürlich auch wieder so ein Faktor, der für viele Rückfälle verantwortlich ist. Und da war es doch gerade wichtig, dass ihr euch trotzdem wöchentlich trefft, so wie es die Gewohnheit ja auch ist, ne? Also dieser Ankerpunkt, Montag zum Beispiel, der musste ja bleiben.
Wenn ich daran zurückdenke, wie es mir ging in meiner Anfangszeit, wo für mich wichtig war, dass ich eine 24 Stunden rund um die Uhr Betreuung habe, ja, dann fällt es mir leichter, das auch nachzuvollziehen, wie es heute einem Neuen geht, der jetzt aufhört zu trinken und jetzt einen Gruppenbesuch hat. Weil die Tankstelle hat immer offen, der Späti hat immer offen. Mhm. Aber die Selbsthilfegruppe, das ist schon so eine Geschichte. Und deswegen haben wir versucht, sofort zu reagieren. Es gab eine Situation, zum Beispiel in Berlin jetzt, dort haben wir eine Institution, Keller nennt die sich, und dort finden zwei Gruppen pro Tag statt. Diese beiden Gruppen sind von heute auf morgen ausgefallen.
Ja.
Und es wurde jetzt nicht lange rumdiskutiert, sondern wir haben sofort reagiert und haben niederschwellig versucht, auf WhatsApp etwas Ähnliches zu erschaffen. Mhm. Ja, das nennt sich jetzt Kellerkinder. Ja, und existiert übrigens heute noch und funktioniert auch. Und über diese Gruppen, auch unsere Potsdamer Gruppe hat eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo wir uns austauschen miteinander. Und über diese Gruppen ist es möglich gewesen, für alle und für jeden an der Selbsthilfe teilzuhaben und tatsächlich täglich in ein Meeting, in eine Gruppe zu gehen, um sich abzusichern, um eben nicht diesem Druck zu erliegen, wieder trinken zu müssen.
Ja, weil die Folge wäre sonst Isolation, Einsamkeit häufig, ne, wenn keine Familie in der Nähe ist. Und dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass man rückfällig wird, wenn man dann da eingesperrt ist, ne, im Lockdown und so. Das ist ganz klar. Das habt ihr sehr gut gelöst. Und ich denke, das bleibt auch jetzt, ne? Also Selbsthilfegruppen dürfen sich ja seit Juni 2020 treffen, egal Lockdown hin oder her, ne? Aber das bleibt ja sicherlich so als Hybridveranstaltung, oder? Dass viele auch online digital zugeschaltet bleiben.
Ja, viele Meetings sind tatsächlich hybrid. Es wurden Online-Ersatz-Meetings gegründet. Diese haben sich seitdem Selbsthilfegruppen wieder stattfinden dürfen, mit den realen Meetings teilweise verbunden. Mhm. Es gibt Hybrid-Meetings, ganz genau. Und eine wunderbare, das haben wir hier auch gemacht im Segitz, dass wir dann per Telefon Freunde mit ins Meeting geholt haben, die zum Beispiel aufgrund von Quarantäne nicht dran teilnehmen konnten.
Ja, oder manche haben ja auch Angst, bleiben lieber zu Hause in der heutigen Zeit und auch die will man ja mitnehmen, ne? Also finde ich, das ist eine sehr gute und Erfolgsgeschichte auch bei euch gewesen.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Ja, mein lieber Götz, zum Schluss noch gefragt, wie gehst du jetzt um mit Ängsten, mit Bedrängnis? Weil die hat ja jeder Mensch, immer in irgendeiner Form.
Tja, wie gehe ich damit um? Naja, ich habe eine auf den Tag bemessene Bewährungsfrist. Ja, die Sache ist relativ einfach. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mit meinen Ängsten, mit meiner Depression, mit meinem Groll, wenn ich mit diesen Dingen mein Leben lang umgehen müsste, ich glaube, ich würde mich, das würde ich nicht aushalten. Ja, und deswegen diese auf den Tag bemessene Bewährungsfrist. Es ist nur ein einziger Tag, an dem ich diese Dinge aushalten muss oder damit, an dem ich anders damit umgehen kann. Und dieser eine Tag ist nur heute.
Also du wechselst von Tag zu Tag.
Genau.
Ja. Aber gibt es denn Techniken, wie zum Beispiel Meditation, dachte ich jetzt, oder so, die dir dabei helfen, vielleicht auch mit den Gefühlen besser klarzukommen? Also die zu ordnen, dass sie sich nicht so bedrängen?
Also ja, tatsächlich Meditationsübungen, Gebetsübungen, manch einer, wie gesagt, macht Yoga oder Sport, wieder andere lesen meditative Texte. Ein wichtiger Punkt ist Dienst am Nächsten. Mhm. Also wenn jetzt ein Neuer in die Gruppe kommt, dass ich mich um ihn bemühe, dass ich für ihn da bin und ihm versuche dabei zu helfen, seine erste Zeit auch gut zu überstehen. Dass ich ihm Möglichkeiten eröffne, in welche Gruppen er gehen kann, wie er sonst trocken bleiben kann, was er machen kann. Spaziergänge zum Beispiel sind sehr hilfreich, dass man sich in der Natur aufhält, auch bei diesen Temperaturen, wie sie jetzt momentan im Winter sind, ist das eine sehr wichtige Sache, dass man eben nicht zu Hause in der Bude hocken bleibt und den ganzen Tag fernsieht. Das ist nicht sinnbringend.
Genau. Ich frage ja auch, weil es natürlich ein Stück weit die Autonomie befördert, ne? Wenn man mit der eigenen Gefühlswelt klarkommt und auch mit erlittenen Verletzungen und Erfahrungen und dergleichen mehr, wenn man das geordnet hat, dann ist natürlich auch der Druck weniger und geringer und die Bedrängnis, ne? Die dich ja zum Beispiel damals dazu geführt hat, sich zu betäuben, weil du gesagt hast, Mensch, mir geht's besser. Und insofern ist das ja auch ein Mittel, ne? Diese Gefühle zu ordnen, um trocken zu bleiben. Deswegen frag dich.
Genau. Aus mir rauskommen, nicht mit mir selber alleine bleiben. Ich bin mit mir selber in schlechter, also alleine bin ich mit mir selber in schlechter Gesellschaft. Und wenn ich aus mir rauskomme, mich mit anderen treffe, auch während der Pandemie in Form von digitalen Angeboten, wenn ich das wahrnehme, komme ich aus mir raus. Ich sehe andere Leute, wir sprechen miteinander und wir können uns austauschen. Das sind sehr, sehr hilfreiche Sachen.
Stört sich eigentlich, jetzt haben wir es auch gesehen, wieder typisch in der Vorweihnachtszeit und so weiter, ne, sehr viel Alkoholwerbung. Ne? Also es wird immer sehr viel dann verkauft, zu den Feiertagen natürlich, das Geschäft boomt. Stört dich sowas? Sollte diese Werbung nicht mehr so offensichtlich sein?
Also heute stört es mich nicht mehr. Es ist aber so, dass es viele Freunde gibt, die große Probleme damit haben. Auch nach Jahren der Trockenheit ist also der Glühweingeruch, wenn sie durch die Stadt ziehen, doch ein großes Problem. Viele sind tatsächlich sogar dankbar, dass die Weihnachtsmärkte nicht stattfinden, weil dieser Magnet, die Lichter, die Musik, die Menschen keinen Anziehungspunkt für sie bedeuten.
Das kann ich sehr gut verstehen. Aber für dich ist kein Problem. Oder wenn du im Sommer, herrlichstes Wetter, überall die Biergärten, ist dir egal. Du trinkst dein Wasser oder was auch immer, Kaffee, und es ist dir egal. Oder spürst du jetzt auch noch manchmal dieses Verlangen, was ja menschlich ist?
Naja, ich muss auch unterscheiden lernen im Laufe meines suchtmittelfreien Lebens, ob das jetzt Verlangen ist, was ich da habe, psychisches Verlangen, körperliches Verlangen, oder ob es einfach nur zum Beispiel ein Trinkwunsch ist. Mhm. Ja? Ich sollte einem solchen Trinkwunsch nicht unbedingt nachgeben, wenn er denn da ist. Ja? Weil daraus könnte eventuell nochmal Verlangen entstehen. Mhm. Und bei meiner Geschichte, bei meiner Alkoholgeschichte, weiß ich nicht, ob ich noch einmal die Chance hätte, nochmal rauszukommen. Ich muss sagen, wer mal auf der Straße war und sich ein neues Leben aufbauen konnte, ich glaube nicht, dass, also zumindest ich möchte nicht in die Versuchung geraten, mein jetziges Leben aufs Spiel zu setzen. Mhm. Ich möchte mein Leben behalten, es weiter ausbauen und so gut wie es geht genießen. Und ich möchte nicht nochmal alles wieder kaputt machen.
Ich denke, das ist auch dann so ein Faktor, der dich davon abhält im Zweifelsfall, weil du siehst dich dann auf dieser Bank und sagst, nee, da möchte ich nicht wieder liegen. Ne?
Genau da sehe ich mich. Und das ist eine wunderbare Geschichte, dass ich mich dort sehen darf, ja, dass ich das nicht verdränge, sondern mir durch die tägliche Arbeit an mir selbst auch immer wieder ins Gedächtnis zurückrufe, Götz, da kommst du her, ja. Ich bin es heute nicht mehr. Ja. Ich bin heute nicht mehr obdachlos. Ich bin heute nicht mehr abhängig. Ich bin sicherlich suchtkrank, aber ich bin nicht mehr abhängig. Und das ist der Punkt. Ich habe die Wahl. Ich bin frei. Ich kann entscheiden, jeden Tag. Diese Entscheidungsfreiheit, die möchte ich mir behalten.
Ein wunderbares Schlusswort. Und wir haben den Bogen geschlagen. Wir sind mit dem Bild auf der U-Bahn-Bank in der Station in Berlin eingestiegen und wir gehen auch so wieder raus. Das ist das Horrorbild, das du dir dann immer wieder vergegenwärtigst, wenn du denkst, Mensch, jetzt ein kühles Bier, und am Ende greifst du dann doch lieber zum Tonic oder was auch immer. Lieber Götz, vielen Dank, dass du bei uns warst, und wir wünschen dir, dass du jeden Tag so wunderbar meisterst, strukturierst und natürlich auch das Verlangen bekämpfst und anderen Menschen hilfst, denn das tust du ja, indem du hier, wie gesagt, die Selbsthilfegruppe der anonymen Alkoholiker in Potsdam leitest und damit auch anderen Menschen natürlich ein Vorbild bist und ihnen die Hand reichst und ihnen helfen kannst, diesen Weg in die Freiheit und in die Autonomie zu beschreiten. Denn du hast es ja gerade gesagt, das ist ja dieses Freisein. Du entscheidest ja, was du machst. Nicht andere sind schuld, sondern du entscheidest. Das ist doch, ja, das wahre Glück im Leben. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war also unser erster Podcast hier, die erste Folge im Jahr 2022. Vielen Dank wieder fürs Interesse. Diesmal ging es also um die Suchtselbsthilfe. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldener. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.